ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast heute Vormittag ist Rick Kavanian, Comedian und Schauspieler. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Zugeschaltet aus einem Studio in München, also quasi nur halb eingeladen, aber umso herzlicher.
Ich spüre das, ich höre das.
Das möchte ich gerne hören zu Beginn. Das ist schon mal ein gutes Timbre für diese Sendung.
Auf jeden Fall, das Herz schwingt und timbriert.
Man könnte meinen, Rick Kavanian ist ja wirklich ein toll erfundener Künstlername, aber so gut wie echt.
Ist so gut wie echt. Also so gut wie echt. Ich bin tatsächlicherweise getauft Richard. Mhm. Und das mit dem Rick kam, als ich im Alter von 13 Jahren vom Kunstturnen, naja, sagen wir mal Bodenturnen, Kunst wäre jetzt ein bisschen vermessen in meinem Fall, aber als ich vom Turnen zum Basketball bin, das war 1984 und da war irgendwie Richard jetzt nicht der ideale Rufname beim Basketball und da wir große Fans damals von der NBA waren mit Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, haben wir uns gesagt, wir brauchen jetzt auch irgendwie coole Namen. Ja. Und so wurde aus Richard Rick, aus Stefan wurde Steve und so weiter, aus Philipp Phil, genau, ja, so war das damals.
Und da gibt es zu Richard noch den zweiten Namen Horatio.
Ja, der war als Kind besonders Banane.
Wow.
Weil ich weiß auch nicht, jetzt, wenn man so älter wird, denkt man sich, naja, Horatio, das hat sowas, ja, mit Timbre, ne, da klingt das Timbre quasi
kommt
mit.
Wieder durch,
genau. Aber,
klingt so altehrwürdig, ne?
Ach, das ist aber schön, dass du das sagst, ja. Weil ich war als Kind, ich sag, wie es war, als Kind hat man mich gerne mal verarscht auf Horatio, wenn der Pass ins Spiel kam, wie, du heißt Horatio, das ist doch kein Name, das klingt wie ein Geräusch. Ich so, naja, ich weiß nicht, was sich meine Mutter dabei gedacht hat, aber mittlerweile bin ich sehr fein damit, ja.
Das Kanu des Manitou kommt ins Kino, jetzt am Donnerstag.
Ja.
Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Schuh des Manitou.
Das klingt so krass.
Wenn man sagt ja heute nicht mehr Schuh des Manitou 2, sondern man erfindet einen neuen Titel wie Kanu des Manitou.
Genau.
Wie fühlt sich das an für dich?
Also, wenn ich hier so zuhöre und 25 Jahre höre, das ist so eine Mischung aus...
Sind ja nur 24.
Ja, aber es ist... Also die Mischung bleibt trotzdem, auch wenn es nur 24... Es ist so eine Mischung aus Vorfreude, so eine große Nostalgie auch und auch so ein großes Fragezeichen. Ne? Mhm. Wie wird's? Wird's? Mögen es die Leute nicht? Man hofft es, man weiß es nicht. Man hat damals, ohne zu wissen, was Großartiges irgendwie schaffen dürfen und ja, das steht da jetzt. Kann man daran anknüpfen? Kann man nicht daran anknüpfen? Das ist da so eine Mischung aus Vorfreude, Nervosität und was schön ist, dass wir alle drei den Film sehr lieben und es kaum erwarten können, dass er jetzt mal sozusagen unter das Volk kommt, ja.
Den Film lieben heißt, er ist auch wirklich fertig. Also ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Normalerweise ist es journalistischer Standard, wenn sich ein Moderator wie ich mit einem Schauspieler wie du unterhält, dann hat der Moderator diesen Film in einer sogenannten Preview schon gesehen.
Ja.
Und das ging diesmal nicht, weil Michael Bulli-Herbig, der Produzent, bis zum Schluss dran gefeilt hat. So heißt es.
Ja.
Jetzt ist er aber fertig.
Jetzt ist er kurz davor, aber du, ehrlich gesagt, Hans, man weiß nie. Man weiß nie, was dem noch einfällt.
Du warst also an dieser Kurz-vor-Knapp-Arbeit jetzt nicht beteiligt.
Nein, da war ich nicht beteiligt. Nee.
Du bist wieder der Dimitri, der Grieche.
Das ist korrekt.
Ist das die einzige Rolle?
Nein, ich hatte, das ist besonders diesmal, ich durfte den Deputy spielen. Also den Sheriff spielt der wunderbare Kollege Friedrich Mücke und es gibt die Rolle des Deputy. Und beim Schreiben, wie soll ich sagen, war nicht klar, dass ich ihn spielen würde. Und so musste ich mich tatsächlich durch ein Casting beweisen mit anderen sehr netten und tollen Kollegen. Und ich hatte das Glück, dass ich das Casting für mich entscheiden konnte. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, um ehrlich zu sein. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass es geklappt hat. Und ja, ich hoffe, es gefällt.
Ihr habt beide, also Michael Bulli-Herbig und du, ihr habt vor ungefähr 5 Jahren in einem Zeitungsinterview gesagt, ich glaube Bulli hat es gesagt, aber du hast wahrscheinlich zugestimmt, Zitat, ich kann mir nicht vorstellen, heute nochmal einen solchen Film zu drehen. Was hat sich die letzten 5 Jahre verändert, dass es doch vorstellbar ist?
Ich glaube, man muss bei der Frage tatsächlich, oder vielleicht darf ich kurz ausholen, was total, das hat er gesagt, das war sein Standpunkt, das ist ja auch völlig okay, ich kann das auch verstehen, der war damals mit einer anderen oder auf einer anderen Reise mit 1000 Zeilen, mit Ballon, da hatte er einfach andere Ideen, glaube ich, gehabt und auch Filmumsetzungswünsche. Was bei uns passiert ist, also mit uns meine ich jetzt Bulli, Christian, Tramitz und mich, wir sind ja freundschaftlich nach wie vor verbunden und wir haben so 3-4 Mal im Jahr so eine Art, also Stammtisch ist jetzt übertrieben, aber wir treffen uns einfach regelmäßig zum Essen, zum Plaudern und vor etwa 2,5 Jahren, lieber Hans, sagt der Bulli, hey, ich habe eine Idee für einen Weihnachtsfilm, wäre das nicht schön, wenn wir drei gemeinsam einen Weihnachtsfilm machen, eine Komödie? Und ich denke mir, na klar, erzähl doch mal, wie stellst du das vor? Und Bulli erzählt's und ich denke mir, das ist doch super. Und Christian hört sich das auch an und findet es auch gut. Und das Gespräch ist beendet und wir wollen rausgehen aus dem Restaurant. Und auf dem Weg nach draußen sagt der Christian, aber gar nicht mal so als Frage, sondern murmelt es so eher in seinen Bart hinein, ach, eine Fortsetzung von Manitou wäre doch auch schön. Und ich denke mir so, was redet der da, was redet? Also es war wirklich wie ein Riesen. Ich hab überhaupt nicht drauf, also ich habe schon drauf reagiert, weil ich es natürlich gehört habe, aber ich habe mir gedacht, was redet der denn da? Und Bulli war interessanterweise interessiert und hält ihn so an und sagt so, wie meinst du denn das? Und dann sagt der Christian, ja, ich weiß auch nicht, aber ich hätte einfach Spaß dran, mit euch beiden drüber nachzudenken, ob sowas überhaupt möglich ist. Und ich war immer noch komplett Riesenfragezeichen. Und was dann passiert ist, Hans, wir haben uns tatsächlich regelmäßig getroffen und haben überlegt, wie könnte eine Fortsetzung aussehen in dieser Zeit, im Jahr 2025. Wie sind die Figuren? Was haben unsere Figuren in den letzten 2025 Jahren im Wilden Westen erlebt? Wie kann man das erzählen? Und wir haben das wirklich ganz, ganz sorgfältig gemacht und auch unter Ausschluss. Wir haben niemandem davon erzählt. Wir haben gesagt, wir überlegen so lange, bis wir eine Geschichte haben, an die wir glauben. Und wenn wir die Geschichte haben, die uns allen dreien gleich Freude bereitet, dann setzen wir uns dran, ein Drehbuch zu schreiben. Und wenn wir das Drehbuch haben, dann lassen wir das Drehbuch liegen. Also es ist ein langer Prozess und der ging tatsächlich über 1,5 Jahre. Wow. Und als wir ein Drehbuch hatten, haben wir gesagt, komm, das wollen wir machen. Das ist die Geschichte, die uns allen dreien große Freude macht. In der Hoffnung, dass sie auch ihr Publikum findet und auch den Menschen da draußen Freude macht.
Ja. Ist das Drehbuch, wie es Tradition ist bei euch dreien, in einem Wellness-Hotel entstanden?
Zurückgezogen? Boah, bist du informiert. Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir waren wieder in Tirol und waren da 14 Tage und ja, das ist ja auch so eine Sache. Du weißt ja nie, schaffst du es in der Zeit? Ist es Stress? Macht es Freude? Und ja, wir haben wirklich das Glück gehabt, sehr, sehr harmonisch, sehr freundschaftlich, sehr demokratisch eine erste Fassung zu schreiben. Und,
also wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Ihr sitzt zusammen, also Wellness Hotel, da gibt es ja die Option Sauna oder Esstisch, Restaurant an der Bar oder im Garten. Ihr sitzt zusammen, spinnt drauf los und einer hält es fest, ist Protokollführer oder wie kann ich mir das vorstellen?
Fast richtig. Wir sitzen in einem Zimmer. Wir hatten ein relativ, wie soll ich sagen, ein Zimmer mit Arbeitsbereich sozusagen und da saßen wir und Bulli war bisher immer sozusagen, also Buchhalter ist Quatsch, er ist sozusagen der wie sagt man, der Protokollant. Er tippt ins Laptop. Und Christian und ich, wir sitzen ihm gegenüber und haben da unsere Oldschool-Notizblöcke und schreiben uns Dinge auf, die uns durch den Sinn flitzen. Und und so entsteht das wirklich nach und nach ganz, so wie man sich es vorstellt. Wir gehen gemeinsam frühstücken und das Tolle ist halt, wenn man in diesem abgeschotteten Ort ist oder in diesem Hotel, dass wir machen nichts anderes. Die Handys sind aus und wir beschäftigen uns tatsächlich 24 Stunden am Tag, eben in dem Fall 14 Tage lang, mit nichts anderem. Und da sind uns wirklich, wie ich finde, schöne Dinge eingefallen.
Sind noch andere Gäste dann im Hotel oder habt ihr es exklusiv für euch?
Soweit sind wir noch nicht, aber eine schöne Idee.
Nein, es waren ja, oder auch nicht, vielleicht inspirieren einen ja die anderen Gäste auch, um den Humor dann noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, anzureichern.
Du hast total recht. Es gibt... Ich darf es nicht verraten, aber du hast recht. Es gab eine Person, die durften wir beobachten, die war sehr sympathisch. Und
die spielt im Film eine Rolle. Na los, raus damit. Andeutungsweise. Ich will es wissen.
Ich merke schon.
Weil Leute darf man nicht sagen, ich sag nichts. Da muss man.
Okay, wenn wir unter uns sind. Ja. Nein, es gab einen Mitarbeiter des Hotels, der war so sympathisch und der war so herzlich. Der hat uns immer so herzlich empfangen. Der hat sich immer gefreut, wenn wir da waren und hat sich so liebevoll um uns gekümmert. Hat gesagt, ey, der braucht irgendwie ein Cameo. Wir brauchen den Mann, irgendwo müssen wir den unterbringen und wir haben ihn, auch wenn es nur ganz kurz ist, aber wir durften ihn gewissermaßen zitieren und ja, also das Hotel war voll mit Menschen und es war auch sehr lustig, weil es kennst du ja selber, da gibt es immer was Schönes zu beobachten. Ja.
Beim Schuh des Manitou warst du 30, jetzt bist du 54 und entsprechend weit weg von einer Zeit, Kindheit, Jugend, in der es irgendwann angefangen hat, dass du in Richtung Kunst tendierst, in Richtung Komödien, Schauspielerei. Wann war das genau?
Hilf mir ganz kurz, habe ich dich richtig verstanden? Du meinst als Jugendlicher, wann der Wunsch entstanden ist? Oder?
Vielleicht schon als Kind, ich weiß es ja nicht.
Du weißt, was total komisch ist und das ist jetzt überhaupt nicht kokett gemeint. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin zufällig hier. Ich sitze hier, das war nicht meine Idee. Ich wollte tatsächlich nach der Schule, ich hatte so ein mittelmäßiges Abitur, eigentlich nicht wirklich gut. Ich hatte 2,9, ich wollte aber trotzdem Arzt werden. Ich wollte Kinderarzt werden. Das war wirklich mein größter Wunsch. Und damals gab es keinen Medizinertest in Bayern für sogenannte Bildungsausländer. Ich habe einen amerikanischen Pass, deswegen durfte ich bei dem Medizinertest für Bildungsinländer nicht teilnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihn bestanden hätte, aber ich hätte es zumindest gerne probiert. Fakt ist, ich hatte, die einzige Möglichkeit für mich war damals, mich an 12 oder 13 Unis in Deutschland zu bewerben. Die haben alle 13 gesagt, vielen Dank, aber nein. Und dann stand ich da. Und um mich rum, meine ganzen Freunde, bis auf Bulli, haben alle studiert. Manche haben sogar ein Doppelstudium gemacht, haben schnell ihr Vordiplom, Zwischenprüfung gemacht. Und ich hing, also hing es jetzt, klingt so negativ, aber ich war halt beim Radio. Und meine Jungs, meine Freunde haben gesagt, ja, der Rick ist der Kaschball vom Radio. Und ich so, aber es macht mir Freude. Und ich habe eigentlich nie gemerkt in dieser Zeit, wie die Zeit vergeht. Wir haben uns wirklich mit Bulli gemeinsam die Nächte um die Ohren gehauen. Wir haben
muss mal kurz erklären. Entschuldigung. Ihr wart bei einem Lokalsender in München.
Genau.
Bulli und du, also ihr kennt ihr schon sehr, sehr lange, seid miteinander befreundet, ist ja auch schon durchgeklungen und habt euch Gags ausgedacht für die Morning Show.
Ganz genau so war es. Und ich habe das nie so als Arbeit wahrgenommen, weil mir das einfach so eine Freude gemacht hat. Ich meine, was gibt es Schöneres, mit deinem besten Kumpel zusammen Dinge zu machen, die wo man lacht, wo man Freude bei der Arbeit hat und dann hören es auch noch ein paar Leute und haben auch Freude daran. Und das war so der Antrieb. Und ich habe ehrlich gesagt nie gemerkt oder ich habe mir nie was drauf eingebildet, dass ich jetzt vielleicht einen guten Zugang zu Sprachen oder Dialekten oder Stimmen habe. Das war so da. Und irgendwann mal hieß es halt, ich habe dann meine Zwischenprüfung zugegebenermaßen nicht bestanden. Ich habe Politikwissenschaft studiert und war nicht wirklich gut drin. Da waren aber bereits 7 Semester vorbei. Dann haben die an der Uni gesagt, Rick, weiß ich, nach 7 Semester nochmal die Zwischenprüfung. Willst du es nicht an der anderen Uni probieren? Dann bin ich mit dem Zug nach Augsburg von München gependelt, habe es da nach 9 Semestern wieder nicht bestanden. Lange Rede, irgendwann meint jemand zu mir, da war ich schon 24, wieso studierst du eigentlich, oder wieso gehst du nicht auf eine Schauspielschule? Mhm. Und ich habe mir gedacht, jetzt mit dem Alter auf die Schauspielschule, dann bin ich ja schon fast 30. Und dann hat mir jemand erzählt, wieso gehst du nicht nach Amerika? Und ich habe gesagt, was soll ich denn in Amerika? Das kostet doch Geld. Und es war alles viel zu weit weg für mich. Und dann ist was passiert, das muss ich meinem Vater tatsächlich sehr hoch anrechnen. Ich habe ihn irgendwann mal an einem Abend gefragt, hör mal zu, ich würde gerne mit dir reden. Wir haben nie groß miteinander gequatscht. Und da hat er gesagt, wieso, was ist los? Und ich gesagt, ich habe da was auf dem Herzen, das würde ich dir gerne erzählen. Ich gesagt, alles klar, wir gehen jetzt zum Jugoslawen damals und da kannst du mir erzählen, was dich drückt. So, dann gehen wir dahin, sitzen beim Abendessen und ich sage zu meinem Vater, folgendes, ich würde gerne nach New York auf eine Schauspielschule, das geht so ein Jahr und ich wollte dich fragen, wie findest du das?
Ist ja ein Traum für Eltern, ne? Also teuer ist es. Genau, und ob es dann mehr ist als eine brotlose Kunst, weiß auch kein Mensch.
Absolut, genau dieselben Gedanken hatte ich auch.
Und dein Vater auch.
Pass auf, weißt du, was mein Vater gesagt hat? Hans, ist kein Witz. Mein Vater sagt mir allen Ernstes, Junge, das ist eine gute Idee, mach das. Und ich sag so, bitte was? Ich dachte echt, der verarscht mich, entschuldige bitte, aber ich dachte, der nimmt mich jetzt hoch. Und dann erzählt er mir, und das wusste ich damals tatsächlich nicht, mein Vater hat als junger Mann, mein Vater ist 34 in Bukarest geboren, muss irgendwie Anfang der 50er Jahre in Bukarest in Rumänien gewesen sein, hat er damals die Aufnahmeprüfung auf die Schauspielschule in Bukarest nicht bestanden. Und deswegen konnte er mit dieser Frage was anfangen und dann haben wir so einen Deal ausgehandelt. Der hat gesagt, pass auf, ich zahle dir die Schule und das Leben, das sparst du dir jetzt vom Radio zusammen. Und so bin ich 95 für ein Jahr nach New York.
Wow.
Und da erst habe ich begriffen, okay, das ist was, was mich wirklich Tag und Nacht beschäftigt. Da habe ich Freude dran. Das möchte ich gerne probieren. Aber ich muss auch dazu sagen, nach dem Jahr hatte ich nicht den Mut, es dort zu probieren, weil ich hatte so großartige Kolleginnen und Kollegen, die waren für mich...
Also es dort probieren heißt, dass du in die amerikanische Schauspielszene einsteigst. Hollywood hätte dich gerne gerufen, aber du hast nichts gehört.
Genau, bis heute nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich hab mich nicht getraut, wenn ich ehrlich bin. Und dann bin ich eben zurückgekommen und hatte eben da das große Glück, nach wie vor mit Bulli verbunden zu sein. Und Christian kam dann auch ins Spiel. Naja, und 96 haben wir die ersten Sketche für die Bulli-Parade gemacht, die dann 97 auf Sendung gegangen ist. Und dann, 4 Jahre später, Schuh des Manitou. Und wie du schon gesagt
hast. Die Geschichte, Was hast du auf der Schauspielschule in New York gelernt, was dir dann vor allem für die komischen Fächer, für die du ja im Grunde genommen fast abonniert bist, reden wir gleich noch drüber. Also was du da mitgenommen hast, wovon du davon profitiert hast?
Das klingt ein bisschen jetzt sehr, wie soll ich sagen, ich hoffe, dass das verständlich ist. Ich kam dahin und ich hatte das Glück, ich hatte eine tolle Schauspiellehrerin, die hieß Hope Arthur, lebt leider nicht mehr, eine großartige Frau. Und die war eine der strengsten der Schule. Die war, wenn du da nicht vorbereitet warst, hat die dich in der Szene einfach abgewürgt und nach Hause geschickt. Also ich meine ernsthaft nach Hause. Sie hat gesagt, get out of my class. I don't want to see you. You're not prepared. Get home. Go home. I don't want to see you anymore. Die hat Leute reihenweise rausgeschmissen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal vorsprechen oder vorspielen musste, ich hatte Panik. Und meine erste größere Szene war nicht mal was auf Englisch, weil sie hat gesagt, spiel was auf Deutsch, ich will was auf Deutsch von dir sehen. Und dann habe ich von Frühlingserwachen, habe ich eine Szene aus Frühlingserwachen gespielt, auf Deutsch. Und das ging so, war ein Monolog, der ging so 10-12 Minuten lang. Und ich spreche den so und es war total still in dieser Klasse. Und es ist vorbei und die Kolleginnen und Kollegen haben so ein bisschen geklatscht und ich habe mich dann so, stand ich so da. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, wie hast du das gemacht? Sag ich so, wie, was ich, man muss dazu sagen, es ist eine dramatische Szene, es ist eine sehr, sehr dramatische Szene. Und dann sage ich so, wie, was habe ich gemacht? Und dann sagt sie, ja, du hast dich ja vorbereitet. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Ich, naja, ich habe so den Text gelernt und dann den Rest dachte ich halt, ich probiere es einfach mal. Sagt sie, probierst es einfach mal. Mm-hmm. Fakt ist, sie hat mir gesagt, das habe ich sehr gut gemacht. Und ich hatte das Glück, dass sie mich mochte. Und ich habe in der Zeit eigentlich Hans, weil sie hat, du musst ernste Sachen spielen. Die hat mich Shakespeare spielen lassen. Die hat mich, weil irgendwie mit der Komödie, das merke ich sofort, das kannst du. Du musst mir nicht beweisen, dass du Komödie kannst. Und ich habe unter ihrer Ägide gewissermaßen sehr viel ernstes Zeug gespielt. Und dieses ernste Zeug hilft mir bei der Komödie ungemein. Genauso wie mir das Komödiantische, ich spiele jetzt nicht so oft ernste Dinge, aber hin und wieder doch, hilft mir dieses komödiantische Timing enorm im Drama.
Du spielst nicht so oft Ernstes.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, du würdest gerne öfter.
Ja, gerne. Also wenn es sich ergibt. Also jetzt nicht so, dass ich kauernd unterm Tisch sitze und mir denke, wann endlich entdeckt man mein dramatisches Talent? So schlimm ist es nicht. Aber ich hatte neulich ist auch schon wieder ein Jahr her, aber das Vergnügen in der zweiten Staffel von Tage, die es nicht gab, mitspielen zu dürfen.
Zu sehen nach wie vor in der ARD-Mediathek.
Genau, die kommt jetzt, glaube ich, die zweite kommt jetzt im September raus. Und
die erste ist aber noch drin, habe ich
genau,
gesehen.
Genau. Mhm. Und in der zweiten Staffel hatte ich das Vergnügen, wie soll ich sagen, auf die dunkle Seite übertreten zu dürfen. Das war ein großes Vergnügen.
Michael Bulli-Herbig und du. Ihr habt ja schon einiges zusammen gemacht, haben wir schon angesprochen. Natürlich vor allem jetzt auch diesen neuen Film Kanu des Manitou. Ihr habt auch schon mal zusammen LOL gemacht. Last One Laughing. Mhm. Die Serie in einem Streamingdienst mit der einzigen Regel, dass die Kandidaten nicht lachen dürfen. Mhm. Sonst fliegen sie raus. Mhm. Wie überlebt man sowas?
Gar nicht. Gar nicht. Ich sag mal ganz ehrlich, ich lege mal, wie sagt man, die Karten auf den Tisch, völlig ungeschönt. Ich habe mich in der ersten Staffel sehr drauf gefreut. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so vereinnahmt. Ich hätte nie gedacht, dass 6 Stunden so lang sein können.
Weißt Wir kennen das nochmal kurz in den Hintergrund, wer es noch nie gesehen hat. Da sitzen mehrere lustige Menschen, die meisten Comedians, sind zusammen in einem großen, riesengroßen Wohnzimmer.
Genau.
Und bekommen alle möglichen Sachen da präsentiert. Was weiß ich, irgendein Comedian, der da plötzlich auftritt und die absurdesten Geräusche macht. Oder auch unter den Teilnehmern selbst gibt es dann plötzlich irgendwelche Nummern, wo man sich als Publikum kaputt lacht. Und ihr dürft noch nicht mal mit dem rechten Mundwinkel nach oben zucken, schon gibt es einen Buzzer und ihr habt einen Minuspunkt.
Genau.
Das ist sozusagen die Regel.
Vollkommen richtig. Und man hat nur 2 Leben oder 2 Punkte, genau. Und für mich war es unerträglich, weil in der ersten Staffel zum Beispiel war es so, dass ich mich über jede Kollegin, über jeden Kollegen derart gefreut habe, dass ich nicht, und ich wusste, ich kenne die ja alle seit Jahren. Und ich weiß auch, dass sie mich mögen und auch das meiste meiner Arbeit, denke ich mal, mögen. Und für mich war es gefühlsmäßig eine Katastrophe, dass ich denen was vorgespielt habe und die haben nicht gelacht. Das war wie so eine Kälte, die entgeht. Plötzlich habe ich wirklich, Hans, es war wie, oh, ich hasse dich. Ich finde das schlimm, was du machst. Das ist ja voll langweilig. Du bist doch nicht lustig. Solche Energien kamen darüber und ich bin völlig dran verzweifelt. Nachdem die Aufzeichnung bei der ersten Staffel vorbei war, war ich so froh zu hören, dass es allen anderen genauso ging. Das war so ein ganz komisches Gefühl und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das hat mich fertig gemacht. Also ich muss sagen, da gibt es andere, die sind in dem Format besser aufgehoben, aber für mich war es sehr, sehr vereinnahmend und sehr anstrengend.
Kann ich mir gut vorstellen. Wie weit bist du gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Du, ich glaube, ich bin als, es waren 10 und ich bin, glaube ich, 10, 9, 8, ich glaube als 8 oder 7 sozusagen. Also ja, ja.
Also nicht weit.
Nicht weit.
Wunderbar. Die Dreharbeiten zum Kanu des Manitou sind ja schon ein paar Monate her mittlerweile. Wie frisch ist das alles noch?
Entschuldigung, ich habe da einen kleinen Schluck Wasser genommen. Das ist, wir haben gedreht letztes Jahr, Mitte August ging es los in München in den Bavaria Filmstudios. Anschließend waren wir 6 oder ich glaube knapp 8 Wochen in Almeria in Südspanien, in Spanien, wo wir auch den ersten Teil damals im Jahr 2000 gedreht haben.
Was richtig aussieht wie Western, trocken und heiß.
Genau, und was toll war, Bulli und Christian waren tatsächlich nochmal, ich glaube für zwei oder drei Drehtage in den USA, in Santa Fe, im echten Wilden Westen, wenn du so möchtest, und hatten da nochmal das Vergnügen zu drehen. Und das da erzählen die mit ganz großen Augen. Das muss toll gewesen sein.
Im Schuh des Manitou 2001, also das war ja einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme überhaupt in der Kinogeschichte, gab es eine spezielle Art von Humor, also eine Western, eine Winnetou-Parodie, Da durfte man noch so Sachen sagen wie Indianer, ist heute verpönt, da muss man nordamerikanischer Ureinwohner sagen. Und ähnliche Dinge gibt es mehr und auch beispielsweise, dass man sich über einen Griechen wie den Dimitri lustig macht, der in deinem Fall ja gar kein Grieche ist, sondern der Sohn eines armenischen Einwandererpaars aus Rumänien mit Wanderungsgeschichte auch Richtung USA. Also das geht ja wild durcheinander, hat aber nichts mit Griechenland zu tun. Muss man da heute sozusagen politisch korrekte Abstriche machen?
Also, lieber Heinz, wenn ich mal kurz den Griechen dazu schalten darf. Ich hatte bis heute das große Vergnügen, dass wirklich, ich musste eine Geschichte ganz kurz erzählen zu Manitou. Das ist wirklich passiert. Manitou war gerade im Kino und ich war an einem Sonntag mit Freunden in dem Biergarten und wir sitzen da völlig unbehelligt. Das war damals alles, ich habe das gar nicht so begriffen. Wir saßen da, wie gesagt, haben ein bisschen gegessen, getrunken und irgendwann sehe ich auf eine Distanz vielleicht von 10 Metern, wie so ein Kellner mit so Massen in der Hand rauskommt aus dem Wirtshaus. Und sieht mich.
Maßen ist der Plural von Maß, ne? Also große
Bierhummer. Ja, danke für die Entschuldigung, natürlich. Genau, so ist es.
Da kommt eine Aufgabe. Ich muss als Moderator so ein bisschen was erklären.
Moderator, Hans, ich komme dabei hin und wieder durch. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall stellt er diese riesigen Biergläser ab, sieht mich, wie gesagt, wir reden über eine Distanz von 10 Metern und kommt mit großen Augen und einem riesen Lachen Griechisch sprechend auf mich zu. Und dann redet er von mir wie ein Wasserfall und ich bin so aufgestanden aus Höflichkeit und dann nimmt er mich in den Arm und guckt mich mit großen Augen an und ich sag zu ihm, entschuldige bitte, das ist mir total unangenehm, aber ich habe nichts von dem verstanden, was du gerade gesagt hast. Und ach, du machst Witze, du bist Grieche, du bist mein Bruder, was erzählst du? Natürlich hast du verstanden, du bist Grieche, ich war im Kino, ich habe dich gesehen, was redest du da? Dann musste ich dem ernsthaft, Hans, ich musste ihm klar machen, dass ich Schauspieler bin und dass das nur gespielt war. Dann hat er mich für einen Moment, wirklich, für einen Moment, wie im Western, hat er mich ganz ernst angeguckt, hat gesagt, okay, ich verstehe. Aber du warst saugut. Ich habe dir alles geglaubt. Und seitdem habe ich diesen griechischen Segen. Und egal, wo ich hinkomme, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte bis heute wirklich das Vergnügen, egal ob Griechen, alt oder jung, Grieche, alt oder jung, alle haben mich in ihr Herz geschlossen und mögen den Dimitri.
Okay, und jetzt im Kanon des Manitou, darf das Wort Indianer dann noch in den Mund genommen werden?
Ich sag mal so, historisch befinden wir uns in dem Film im Jahr etwa 1885, 1890. Deswegen ist der Begriff historisch auch korrekt.
Okay. Und der Humor des Schuhs des Manitou 2001, verglichen mit dem Kanu des Manitou 2025, wie hat der sich weiterentwickelt aus deiner Sicht?
Der hat sich schon weiterentwickelt, weil ich denke auch, dass sich Bully Christian und ich weiterentwickelt haben. Ich glaube, wenn wir, natürlich haben wir in der Vorbereitung uns den ersten Teil angeguckt und da gibt es ganz viele Dinge, also wir lieben den Film immer noch, aber es gibt schon den einen oder anderen Gag, wo man sagt, ach, der ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so gut, also oder der ist jetzt, oh. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das ist normal, wenn man jetzt, sag ich mal, als Kunstschaffender, dass man nicht alles von sich jetzt so groß hat, dass man nicht ein Leben lang vom eigenen, wie sagt man, Oeuvre berauscht bleibt, ist, glaube ich, normal. Aber damals wie auch heute auch, wir sind angetreten mit dem Wunsch, idealerweise mehrere Generationen ins Kino zu bringen und das ist uns zum Glück auch gelungen und ich hoffe, dass es diesmal auch gelingt. Und unser Wunsch, unsere Hoffnung ist es, dass mehrere Generationen im Kino gemeinsam lachen und ja.
Du bist Meister der Dialekte oder auch der angedeuteten Sprachen, wie zum Beispiel gerade auf Griechisch. Wollen wir eine kleine Deutschlandreise machen?
Oh ja.
Wir gehen mal Richtung Hessen.
Ah ja, ich weiß zwar nicht genau, was ich da soll, aber der Hans wird es mir gerade mal ein bisschen verraten, was ich da machen soll. Sag einfach, was du brauchst.
Ja, den Original Hessen machen, wie er zum Beispiel den Bembel leer trinkt und aus dem blauen Bock raustorkelt.
Moment mal, der blaue Bock. Immer besoffen Hessen. Ach, so habe ich es gern. Gerade mal, ich muss immer den Bembel an den Mund. Oh, Hans, ich sag dir, der Bembel beim Bayerischen Rundfunk ist der Beste. Also wenn jemand bayerische Bembel, also hessische bayerische ich weiß gar nicht mehr, ich hätte nicht so tief ins Glas hin. Ich sehe es gerade, es ist gar nicht. Was ist denn das? Ich glaube, es ist Uso Schorle. Egal. Nächste Reise.
Sehr schön. Ich muss noch kurz erklären. Also du bist zugeschaltet vom Bayerischen Rundfunk aus das, Richtung genau, Mainz. Ja. Genau, wer es am Anfang nicht mitbekommen hat, haben wir es nochmal schnell erklärt. Wir gehen weiter nach Osten, Thüringen oder Sachsen nach deiner Wahl.
Oh, gerne. Also da wünsche ich mir Sachsen, weil ich muss gestehen, Thüringen ist wirklich nochmal was anderes. Und mit Thüringen, mit dem größten Respekt, aber da bin ich nicht so vertraut. Ja.
Dann gehen wir nach Sachsen.
Gut. Was machen wir da, Hans?
Ja, Eine schöne Wanderung durchs Grüne mit einer ordentlichen Portion Proviant im Rucksack.
Mit einer ordentlichen Portion Proviant. Pommes, Pommes, Pommes rot-weiß. Ach schön, durch die Länder rein schaukeln und gaukeln. Das ist mein Ding. Ich sag dir eins, Sächsische Schweiz, kann ich wirklich empfehlen. Also wenn da mal jemand hin möchte, da habe ich mal gedreht. Das war geil. Das war wirklich gut. Vor allem in der Sächsischen Schweiz, da, wenn ich es kurz empfehlen darf, da gibt es eine Wüste. Das glaubt man gar nicht. Da haben wir im Wald gedreht in der Nacht. Plötzlich war alles voller Sand. Das war wie so ein Spezialeffekt, das werde ich nie vergessen. Sächsische Schweiz, toll.
Und da gehen wir in die richtige Schweiz.
Das ist ein bisschen fies, Hans, weil ich muss gestehen, ich bin da nicht wirklich gut. Okay. Aber mir fällt zur Schweiz was ganz Schönes ein. Und zwar, wir haben jetzt 2004 Traumschiff Surprise ins Kino gebracht mit Bulli und Christian damals auch. Und
da warst du Schrotti.
Da war ich der Schrotti, dann war ich die Pulli und ich war eben auch der Jens Maul. Und da hatten wir eine Premiere und zwar in Zürich. Und da hatte ich das große Vergnügen, den wunderbaren Emil Steinberger kennenlernen zu dürfen. Und nach der Premiere kam Herr Steinberger zu mir und sagte, das hat mir gut gefallen, Rick Vorgeltes, wenn der Film einmal auf DVD ist, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie mir eine Kopie in die Schweiz schicken. Da habe ich gesagt, Herr Steinberger, nichts wäre mir lieber, dürfte ich Sie freundlich fragen, wohin ich denn das schicken soll? Und dann sagt er, du nimmst dein Kuvert und schreibst oben drauf, Emil Schweiz, komm garantiert an. Und ich finde das irre, ne? Weil der ist halt wirklich, der, ich bin auch sicher, dass es ankommt oder angekommen ist, hoffe ich. Ja.
Welche Rolle spielen deine Soloprogramme noch? Also ich habe gelesen, du hast vor gut 10 Jahren beispielsweise mal so ein Programm gemacht namens Ego-Strip.
Ja.
Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt.
Vollkommen richtig, ja. Mhm.
Mit der Geschichte, dass du vor Gericht stehst, nicht weißt warum. Während der Verhandlungen tauchen alle möglichen Figuren auf und alle werden von dir selbst gesprochen und gespielt.
Ja.
Wow, das ist mal ein Brett.
Ja, das war toll. Also das war dieser ganze Ausflug oder dieses Kapitel Solo auf der Bühne war für mich extrem bereichernd. Ich sag mal, ähnlich bereichernd wie damals auf der Schauspielschule so einen intensiven Blick ins Drama zu erhalten, weil dieses alleine auf einer Bühne zu sein, ohne die Kollegen, ne, dieses Unmittelbare zu haben, diese unmittelbaren Reaktionen aus dem Publikum, die ja oft auch mal enttäuschend waren oder negativ waren, das war eine tolle Schule für mich. Du. Und ich habe das von 2005 bis 2019, ja knapp 14 Jahre gemacht. Ich habe das sehr geliebt. Ich habe das hat mich, weitergebracht, auf jeden Fall. Also künstlerisch war das sehr, sehr nahrhaft, möchte ich mal sagen. Ja.
Du sprichst in Vergangenheit, also das Thema Solo auf der Bühne ist durch für dich.
Für den Moment, ja. Für den Moment, ja. Aber ich kann es mir durchaus wieder vorstellen, ja.
Du trägst ja als Dimitri eine Brille. Also das macht dich ja noch ein bisschen freundlicher, intellektueller. Deine Augen sind gelasert, du bräuchtest sie nicht.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, jetzt tritt leider das ein, was mir der Augenarzt damals, nämlich 2012, gesagt hat.
Altersweitsichtigkeit.
Genau, das ist das Stichwort, lieber Hans.
Naja, du bist 54.
Ja.
Wenn das jetzt eintritt, dann sieht es noch ganz gut aus, würde ich sagen.
Echt ist das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das letzte Mal. Das war wirklich bitter, da waren wir im Winter irgendwie bei Freunden, ein bisschen so Richtung Bayerische Berge unterwegs und da hat es so geschneit und da bin ich so langsam gefahren, dass meine Frau irgendwann zu mir gesagt hat, es geht so nicht weiter, du brauchst eine Brille. Da habe ich gesagt, naja gut, okay, dann sind wir zum Optiker und ich dachte, ich kriege halt jetzt eine Brille für die Ferne. Mhm. Und dann hat mir der Optiker ganz freundlich gesagt, in ihrem Fall würde ich eine Wellness-Brille empfehlen. Ich dachte, was zum Geier ist eine Wellness-Brille? Das ist einfach ein schönerer Begriff für Gleitsichtbrille. Ja, die habe ich jetzt. Aber so ist es nun mal.
Man kann dir eigentlich gar nicht entkommen, selbst wenn man es wollte, weil du auch präsent bist als Stimme in diversen Filmen, zum Beispiel bei Animationsfilmen. Mhm. Du hast Ritter Ross deine Stimme gegeben, du warst der Hase in Kein Ohr Hase, du warst der Schlumpf Hefti. Mhm. Welche Rolle wäre jetzt auch von den dreien deine Lieblingsrolle?
Ah, auf jeden Fall Hefti. Mhm. Hefti habe ich sehr geliebt, weil das war so eine Stimmfarbe und so eine Rolle, die mir Spaß gemacht hat. Wobei, jetzt aktuell hatte ich ja auch das Vergnügen, bei den Schlümpfen den Bösewicht spielen zu dürfen. Und was ich nicht wusste, weil ich dachte mein Leben lang, Gargamel ist der böseste Schlumpf, den es gibt. Und in diesem Teil stellt sich raus, dass Gargamel einen noch böseren, fieseren Bruder hat, Rasamel. Und ich war mit der Aufgabe, beide sprechen, spielen zu dürfen. Und das war, muss ich sagen, das war bisher mein Highlight, so was Synchron betrifft, ja.
2001, der Schuh des Manitou. 2025, also diese Woche Donnerstag, das Kanu des Manitou mit dem Film Start in den Kinos. Also 24 Jahre liegen dazwischen, haben wir schon drüber geredet. Wie viel Zeit wird vergehen bis zu einem dritten Manitou-Film?
Lass mich nichts Falsches sagen, 2025, 2049, da ist der Christian 94, wir sind deutlich jünger. Nein, ich hab keine Ahnung. Das ist wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist null Kalkül. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, komm, wir machen einen zweiten und wir überlegen schon was zum dritten. Überhaupt nicht. Wir haben den gemacht in der Hoffnung, dass wir den Leuten wieder Freude machen und wenn es so toll ankommen sollte, dann schließe ich das nicht aus. Aber wie gesagt, da keine Ahnung, was kommt, wie es kommt, aber nicht vor 2049.
Wir freuen uns auf einen tollen Kinoabend mit dem Kanu des Manitou unter anderem zu sehen. Es war eins Leute-Gast Richard Horatio Cavanian, kurz Rick Cavanian. Vielen Dank, dass du Gast bei Leute warst.
Ich danke für die Einladung.
Ich wünsche viel Erfolg für den Film. Ich wünsche dir viel Erfolg für alles, was du vorhast. Und Dankeschön. Herzlichen Dank. Alles
Weiß
Gute.
Ich sehr, dir auch. Danke vielmals. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.